die aktuelle Programmzeitung von Radio Korax, die fragt ganz plakativ, wozu freies Radio? Und auf der ersten Seite findet sich ein Zitat: Ich möchte einmal am Sender stehen und sprechen dürfen ohne Zensur, ein einziges Mal, eine Stunde nur, hetzen und Hass und Feuer sehen. Lasst einmal mich am Geräte stehen und nur einen Tag aus meinem Leben wahrhaft und nüchtern zum Besten geben. Nichts weiter. Es würde ein Wunder geschehen. Ich möchte die wütenden Fratzen sehen, wenn's hieße, Achtung, Deutsche Welle, eine Arbeiterin spricht, Thema die Hölle. So wird hier eine anonyme Arbeiterin aus dem Jahr 1932 zitiert und die Programmzeitung von Radio Korax fragt damit nach dem Selbstverständnis freier Radios heute und der Geschichte solcher freier Radioprojekte. Und genau das soll auch eine Aktionstagung tun, die heute beginnt. Die trägt den Titel Radio Activists, offen, unabhängig und kritisch, mit einem Fragezeichen versehen: Freie Radios als öffentliche Räume in Deutschland, Österreich, Ungarn und international. Und Lukas aus der Redaktion von Radio Korax hat sie mitorganisiert und ist jetzt auch mit bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich begonnen mit diesem Zitat einer anonymen Arbeiterin. Wie würdest du denn die Brücke schlagen von diesen Arbeiterradios, Arbeiterinnenradios hin zu den freien Radios und dem, was man so unter Community Media heute fasst?
Diese Brücke haben die Protagonisten der freien Radios Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre selber geschlagen, die ja erstmal alle illegal angefangen haben als Piratensender im Zuge der neuen sozialen Bewegungen oder in der DDR, oft auch einfach mit einem subkulturellen Bedürfnis. Und insbesondere in Westdeutschland haben die Leute festgestellt, da ist eine Brücke eigentlich abgebrochen. Die haben nach ihrer eigenen Geschichte gesucht, nach ihrer eigenen Verwurzelung in bestimmten Bewegungen und Traditionen und haben festgestellt, das, was eine mögliche Verbindung wäre, hat der Faschismus eigentlich abgebrochen und es gab keine personelle Verbindung, aber weil diese Leute selber das Bedürfnis hatten, halt ihre eigene Geschichte zu kennen, haben sie angefangen, sich auseinanderzusetzen mit der Geschichte der Arbeiterradios und der Bewegung für ein freies Arbeiterradio. Und zum Beispiel gibt es von 1981 einen Film von Gerd Roscher, der damals auch Radioaktivist gewesen ist, der genau heißt wie das Gedicht, was du vorgelesen hast: Ich möchte einmal am Sender stehen. Und das ist ein Film, der eben dann auch diese Protagonisten der Arbeiterradio Bewegung in den 30er Jahren aufgespürt hat, mit denen Interviews geführt hat und wo es eben genau darum ging: Wir wollen halt uns auseinandersetzen mit dem, was vor uns geschehen ist, vielleicht mit einer ähnlichen Intention.
Radio als Medium für politische Forderungen, das dann staatlich reglementiert ist, und immer ist so die Frage: Ist das legal, ist das illegal? Was erfährt man denn über diese Beschäftigung mit freien Radios oder mit Arbeiterradios darüber, was das eigentlich heißt, dieses staatliche Monopol Rundfunk?
Also das sieht man ja von Anfang an bei der Geschichte des Radios. Das Radio ist als Medium oder einfach nur auch als Möglichkeit, über längere Distanz hinweg kabellos kommunizieren zu können. Das ist unter staatlicher Obhut entstanden, dieses Medium. In der Schifffahrt zum einen, dann im Zuge des Ersten Weltkriegs zum anderen. Das heißt, es war einfach erstmal in den Händen des Staates. Und das ist einfach so ein Stück weit so geblieben, hat, glaube ich, gerade auch in Deutschland so ein bisschen was mit einer Tradition zu tun, was autoritären Staat betrifft, aber ist halt sozusagen immer wieder reglementiert. Und dieser Kampf, legal senden zu können, also ist ja tatsächlich ein Kampf. Es hat ganz lange gedauert und es musste gerungen werden, dass solche freien Radios halt irgendwie auch einen Platz bekommen und Frequenzen besetzen können. Und auch heute noch, das können auf der Tagung dann zum Beispiel unsere Freunde von dem Freien Radio Neumünster erzählen, so ein neues Radio aufzubauen und tatsächlich zu einer Frequenz zu bekommen, das ist mit ganz schön vielen Hürden versehen, immer noch.
Jetzt ist der historische Blick auch einer auf den Begriff Gegenöffentlichkeit. Du hast schon angesprochen, die Piratenradios der BRD, die ganz stark mit diesem Begriff argumentieren. Was hat der denn für eine Geschichte und was hat der vielleicht auch heute noch für eine Bedeutsamkeit?
Na, ich denke, man muss sehen, dass eigentlich der Ursprung dieser freien Radiobewegung ja einfach in der illegalen Praxis ist, weil es gab keine Möglichkeit, irgendwie frei zu senden, und wenn man es getan hat, dann sind drakonische Strafen dafür zum Teil verhängt worden, und das nicht nur in der DDR, wo das, glaube ich, bekannt ist und wo das auch irgendwie erzählt wird, dass es so war, sondern auch tatsächlich im Westen, wo Gefängnisstrafen drohten, auch allein wenn man nur Equipment zum Beispiel irgendwie hatte, womit man senden konnte. Und das heißt, wenn wir heute von freien Radios ausgehen, die dafür kämpfen, dritte Säule in der Rundfunklandschaft zu sein und die legal senden können und versuchen, medienpolitisch auch für sich einzustehen, dann muss man sehen, auch diese freien Radios wären nicht entstanden, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die einfach angefangen hätten, halt illegal zu senden. Und es gab dann gerade 70er, 80er Jahren dann durchaus auch Debatten darum, lassen wir uns auf diesen Weg der Legalität ein, und gab vielleicht so ein bisschen zwei Flügel, die Legalen und die Illegalen. Die Illegalen haben sehr stark argumentiert zu sagen, ja, wenn wir uns darauf einlassen, dann bauen wir Radios auf, die sozusagen dauerhaft als Institution auch bestehen, und vielleicht wächst uns das auch über den Kopf und wir müssen uns da auf ganz schön viele Reglementarien einlassen, müssen irgendwie vielleicht Selbstzensur üben und solche Sachen. Und die eher argumentiert haben, wir wollen ein anlassbezogenes Radio haben, das heißt nur im Zuge von Aktionen oder im Zuge von Kampagnen, wo wir was rüberbringen wollen, in den Momenten setzen wir eine Frequenz auf, machen das eigenmächtig. Und es gab aber andere, die gesagt haben, nee, wir wollen halt auch irgendwie eine Relevanz erreichen, die über einzelne Aktionen hinausgeht, und wollen uns sozusagen ein Radio aufbauen, das halt eine Dauer und eine Konstanz hat. Und letztlich muss man sagen, dass ja diese Legalen, das ist dann übergegangen, diesen Bund der freien Radios auch, wo Radio Korax auch Mitglied ist, die sind übrig geblieben und sind relevant, würde ich sagen, und spürbar. Das heißt, sie haben in einem gewissen Sinne vom Erfolg her recht gehabt, aber ich glaube auch, dass trotzdem auch was Interessantes und was Richtiges auch liegt in dem illegalen Flügel, wenn man halt irgendwie sieht, auf was lässt man sich heute eigentlich ein, und inwiefern gleicht auch oftmals das, was man sagt, vielleicht dem Antragssprech, wenn man immer auf Fördermittel und so weiter angewiesen ist.
Ein Radiosender, der in die Legalität gegangen ist, ist Radio Dreieckland, und damit beginnt auch die Tagung heute Abend ab 18 Uhr im Sasi mit dem Film Wir bitten nicht länger um Erlaubnis. Da geht es genau um die Geschichte dieses freien Radio Dreiecklands. Was erhofft ihr euch denn von dieser Tagung, wenn man quasi einen historischen, auch einen internationalen Blick wirft auf die Praxis freier Radios, für so Diskussionen, was das heutige Selbstverständnis angeht?
Eigentlich würde ich sagen, ist das vielleicht ähnlich, wie ich das beschrieben habe mit den Radioprotagonisten in den 70er, 80er Jahren, dass die ihre eigene Geschichte erstmal auch entdecken mussten, und vielleicht muss man diese Geschichte heute auch wieder entdecken und schauen, was war eigentlich vor uns da und was ist in den 70er, 80er Jahren zum Beispiel passiert und was hat da das Radiomachen für eine Bedeutung gehabt. Und ich glaube, das ist gut, immer mal wieder halt sozusagen zu überprüfen, was macht man eigentlich. Ich fand es ganz interessant zu bemerken, dass es ungefähr vor 10 Jahren in Halle schon mal eine Konferenz gab, von Radio Korax ausgerichtet, wo ich noch nicht dabei war. Und da ist im Nachhinein ein Sammelband erschienen. Das war so eine Schriftenreihe von der MSA, also der Medienanstalt Sachsen-Anhalt. Da war der Titel dann Von der Kür zur Pflicht? Fragezeichen. Also gab es da so ein bisschen so die Überlegung, okay, man fängt so ein Radio an und dann hat das mit ganz viel Lust und Freiheit zu tun und dann muss man das Radio auf Dauer stellen, dann wird es zur Pflicht. Und dann hat aber in der Anleitung Thomas Kupfer, der leider verstorben ist, der früher bei Radio Korax ganz viel gemacht hat, der hat das dann nochmal umgekehrt und gesagt, naja, wir haben eigentlich die Erfahrung bei Radio Korax gemacht, dass erst die Pflicht kam, nämlich erst musste der medienrechtliche Kampf geführt werden, erst mussten wir überhaupt mal für eine legale Frequenz kämpfen und dann konnten wir die Inhalte machen, also kam erst die Pflicht und dann die Kür. Und ich finde, dieses Wechselspiel, das ist, glaube ich, gut und wichtig, sich das immer nochmal anzuschauen und zu gucken, wo steht man, was von dem ist tatsächlich das, was man gerne macht und was wichtig ist, was man rüberbringt, mit was muss man sich noch auseinandersetzen und was heißt das für unsere Praxis als freie Radios? Das sind Diskussionen, die ich gerne führen würde.
Die Praxis freier Radios wird ja auch in den Blick genommen während dieser Tagung mit internationalen Perspektiven. Und da finde ich es ganz spannend. Wir haben jetzt gerade mit Radio Student aus Ljubljana gesprochen, Slowenien. Da gibt es zum Beispiel diesen Begriff Community Media nicht. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, eine ganz unterschiedliche Geschichte, wenn das 1969 von Studierenden gegründet wird während der Revolten. Dennoch scheint es ja was zu geben, was irgendwie Solidarität und Einigung unter freien Radios und Community-Radios weltweit heißt. Was macht es denn für dich aus, auch sich da quasi auszutauschen auf einer internationalen Ebene?
Na, ich meine, wenn wir uns die internationale Ebene anschauen, dann würde ich sagen, wenn wir heute in Deutschland von einem Rechtsruck sprechen oder einer Rechtsentwicklung, dann hinkt Deutschland eigentlich im Grunde hinterher, weil das ist eine Entwicklung, die zum Beispiel in vielen osteuropäischen Ländern schon so seit 10 Jahren vielleicht irgendwie zu verzeichnen ist. Und ich glaube, dass es da unglaublich wichtig ist, voneinander Erfahrung halt irgendwie weiterzugeben und zu gucken, wie gehen die eigentlich mit einer Situation um, die uns vielleicht bevorsteht. Also nicht, dass man das eins zu eins in eins setzen kann, aber es werden Erfahrungen gemacht und Erfahrungen auch von Illegalisierung oder Erfahrungen von Repression. Ich glaube, dass man halt nicht unvorbereitet sein sollte und deswegen diese Erfahrungen wichtig sind. Und auch wenn man zum Beispiel merkt, okay, wir bei Radio Korax, wir können legal senden, sind als freies Radio relativ gut gestellt, dann finde ich, ist das dann, wenn man dann merkt, es gibt andere Situationen und andere Radios, sächsische Situationen, also das wäre dann nicht das Internationale, aber ist vielleicht auch irgendwie eine Richtung, in die man gucken muss, wie kann man dann auf andere freie Radios zugehen und Solidarität selber praktisch werden lassen, also das finde ich ist eine ganz wichtige Perspektive.